Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Laufend Optimistisch heute mit mir Jasmin und heute gibt's den zweiten Teil zur vorangegangenen Folge und zwar meinem Gespräch mit Michael Snehotta, meinem Gast. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dort haben wir über seinen Weg vom unsportlichen Raucher zum Profiläufer gesprochen. Er nimmt uns mit auf seinem für mich immer noch unglaublich beeindruckenden Weg in seine Abenteuer. Über seine Diagnose Hautkrebs haben wir im letzten Gespräch uns unterhalten und das Finale war sein unglaubliches Comeback im Dschungel. In der heutigen Folge geht's dann weiter. Er erzählt uns und nimmt uns mit zu drei seiner schönsten und abenteuerlichsten Läufe und berichtet uns ein bisschen darüber. Dann geht's weiter, wie sein Lebensweg ihn dazu gebracht hat, ein Buch zu schreiben. Michael ist so nett und hat mir drei Exemplare zur Verfügung gestellt, die ich am Schluss an alle Zuhörer, Newsletter-Abonnenten, Instagram-Follower und Blogleser verlosen darf. Dazu dann die genauen Instruktionen im Outro. Und außerdem sprechen wir über mentale Stärke und über den Weg, dass Michael jetzt Seenland-Events gegründet hat und was ihn antreibt, kleine Abenteuer für uns Normalos auf die Beine zu stellen. Denn so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und jetzt ist aber Schluss mit Vorgeplänkel und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim zweiten Teil des Gesprächs mit Michael. Wenn es jetzt so, ich meine, ich glaube, das ist unwahrscheinlich schwer. Bei allem, was du erlebt hast, kann man wahrscheinlich gar nicht von Top 3 sprechen. Aber der Dschungellauf ist ja wahrscheinlich so eine Art, weiß ich nicht, Wiedergeburt für dich oder so ein Erlebnis, wo einen einzigartigen Stellenwert hat. Aber gibt es denn noch ein, zwei andere, wo du sagst, das war schon auch richtig geil oder das, also das ist dir am allermeisten im Kopf geblieben?
Ja, das war, der, wo mich geprägt hat, ich bin ein wahnsinniger Fan von Nepal, von Mount Everest und so weiter. Also wenn du meine Bücher siehst, da ist kein Buch dabei, wo nicht über Bergsteigen und so geht. Und mein schönstes und bestes und kraftvollstes Erlebnis, auch spirituell, war The Last Race. Das ist im Königreich Bhutan. Da läufst du 210 Kilometer, 18.000 Höhenmeter in 6 Tagen.
Ich wiederhole das nochmal. Ja. 1000, nicht 1800, sondern 18.000 Höhenmeter.
Ja, richtig. Ja, das sind zweimal Mount einmal hoch und einmal runter.
In 6 Tagen.
In 6 Tagen, ja.
Aber da kann man doch gar nicht mehr von Laufen sprechen.
Ja, das runter muss schon laufen. Also, es ist halt einfach nur Laufen. du kannst dir das so vorstellen, wer am längsten schläft und am meisten isst und sich nicht bewegt, wird Letzter.
Zweimal ich auf jeden
Fall. Ja, also von dem her, du musst dich halt einfach bewegen. Natürlich, wenn es da ins Tiger's Nest, also du musst dir mal vorstellen, du kannst das einmal googeln, Tiger's Nest ist Heiligtum der Buddhisten in Bhutan. Das ist das höchste Kloster, was du dir vorstellen, und das liegt auf 3,7, 3,8, 3,9.
Okay.
Ja. Und da sind wir dann ins Ziel eingelaufen. Wir waren die ersten Europäer, wo da reinlaufen haben dürfen. Als Sportler. Das kann man mit Worten gar nicht fassen. Das kann man sich gar nicht. Da waren wir die ersten Sportler, die wo da reingelaufen sind in das Tiger's Nest, in das Heiligtum der Buddhisten in Bhutan. Das ist irre. Da haben die mit Esel ihre Omas hoch, weil die das letzte Mal nochmal ihr Heiligtum besichtigen und wir sind da hochgerannt. Da war es wirklich, das war die letzte Etappe. Also die Sprintetappe über 14 Kilometer von 1000 Höhenmeter auf fast 4000 Höhenmeter hochgerannt.
Wie groß war das Teilnehmerfeld ungefähr?
Ich glaube 60.
In welchem Jahr war das dann? War das nach deiner Erkrankung? Oder?
Das war nach. Da habe ich gesagt, jetzt reiße ich die Welt. Jetzt mache ich noch beklopptere Sachen, noch verrücktere Sachen. Und da war unter anderem Bhutan mit dabei, ne, mit den Höhenmeter. Das war für mich ein Riesenreiz, die Höhenmeter mal zu machen. Da lauter so was habe ich dann zu der Zeit auch noch gemacht? Norwegen durchlaufen.
Und warst du immer mit einer Gruppe unterwegs oder hast du auch Sachen ganz alleine und unsupported gemacht?
Für mich war es wichtig, die Reisen waren schon teilweise organisiert. Also das gibt ja so Sportveranstalter wie The Track, ne, und die organisieren die Rennen. Ne. Das Grundgerüst, das Rennen steht. Ne. Aber die man baut, wie bei Marathon des Sabres, in Stadt und in Ziel auf. Was dazwischen passiert, interessiert die nicht. Ne. Du musst ja alles dabei haben. Dann hast du dein Zelt und dein Lager und so weiter und dann am nächsten Tag geht's weiter. Ne? Aber ich habe auch Rennen mitgemacht, da bist du komplett autark. Ne? Da gibt es ein Start und ein Ziel und was dazwischen passiert, ist autark. Also da musst du dich selber drum kümmern. Ne? Zum Beispiel in Sibirien mit Wasserkochen und so weiter. Es gibt ja die Disziplinen, wo organisiert sind, jetzt wie jetzt bei meinen Veranstaltungen, oder es gibt welche, die sagen, pass auf, wenn es das Ziel erreicht, kriegst du eine Medaille. Wie jetzt beim Dschungel. Im Dschungel, ich habe die Medaille, das ist ja so ein riesen Ton-Medaille, die hat vielleicht einen Wert von 1 Euro, wenn es hochkommt, mit reingeritzt, aber das bedeutet nichts, das bedeutet alles für dich in dem Moment, wo man einfach sagt, wenn er 10 Cent kostet, würdest du den stolzer nehmen, als wenn es dann Goldklumpen geben, weil du einfach das Material nicht mehr siehst, sondern nur noch den Wert des Erlebnisses. Ja. Ne? Und das ist ja das Spannende. Das ist ja das Spannende. Und ja, und das war für mich dann auch, wenn ich jetzt in die Geschichte reintauche, wie ich meine Veranstaltungen angefangen habe zu planen. Ich wollte Erlebnisse schaffen. Ich wollte keinen Massentourismus, ich wollte auch kein Schickimicki, ich wollte auch nicht das beste Buffet haben. Ich wollte einfach Erlebnisse schaffen. Und das war der Grundgedanke meiner Veranstaltung. Die Erlebnisse in einem Mikrokosmos, weil ich weiß auch, dass nicht jeder nach Bhutan fliegen kann oder nach Sibirien oder in den Dschungel. Aber die Mikroerlebnisse, die sind ja so wertvoll. Wenn ich jetzt heute aufstehe und was erlebe, was mir Spaß gemacht hat, davon zehre ich den ganzen Tag. Es muss nicht Bhutan sein, es muss nicht der Mount Everest sein. Es muss einfach dir Spaß machen, du musst jetzt ein Lächeln haben. Und wenn du bloß 10 Kilometer joggen gehst, du weißt ja selber, bist selber da voll aktiv. Und das ist das, was mich so fasziniert.
Und ich finde aber auch, das ist genau die Message, warum es meinen Podcast tatsächlich gibt, weil ich ja damals auch gesagt habe, für mich war ja ganz anders als bei dir, aber bei mir war ja eben nach 2 Absagen von einem Halbmarathon, wo ich nicht starten durfte, dann der Gedanke auch, ich möchte mal einen ganzen, mein Lebenstraum, einen ganzen Marathon laufen und das dann mit zu begleiten, aber schon auch von vornherein mit der Message zu sagen, du bist Marathoni, selbst wenn du als allerletzter direkt vom Besenwagen, so wie ich, ja. Es finished, aber du hast es geschafft. Und ich kann das total unterschreiben, auch wenn meine Erlebnisse nicht so extrem sind wie deine. Dieses Gefühl zu wissen, ich habe das geschafft, ich für mich habe das in meinem Alltag untergebracht, mich dahin zu trainieren. Und mir gibt es auch wahnsinnig viel. Und mein Traum oder mein unerreichbares Ziel habe ich jetzt heuer auch geschafft mit diesen 100 Kilometern in 24 Stunden. Waren 2000 Höhenmeter, waren für mich völlig ausreichend. Noch vor 2 Jahren war das also ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht schaffen. Das geht einfach nicht. Ich kann das nicht schaffen. Und jetzt zu wissen, es geht doch, das ist unbezahlbar.
Aber Shahi, ich hab 18 Jahre braucht, 18 Jahre, um meine Ziele zu erreichen. Ist egal, wie lange das man braucht. Genau. Hauptsache, man bleibt dran und das ist das Wichtigste. Und 100 Kilometer, ey, das ist für mich auch eine gigantische Entfernung. Wenn ich jetzt überlegen müsste, ich müsste 100 Kilometer laufen, das wäre für mich, leck. Obwohl, dass ich das alles gemacht habe. Aber es alles ist eine Herausforderung. Ich muss ehrlich sagen, manchmal quäle ich mich, meine Turnschuhe zu ziehen.
Das ist auch das schön, dass dir auch mal so geht. Das macht uns ja alle menschlich.
Ja, natürlich. Nein, das ist für mich ja, und wie ich damals meine Karriere beendet habe, wie ich auch gesagt habe, ich steige jetzt aus, weil es einfach reicht, war das für mich auch klar gestanden, dass ich da diese Dinge nicht mehr machen kann. Auch körperlich auch gar nicht mehr.
Wie alt warst du dann, als du aufgehört hast oder gesagt hast, ich beende jetzt meine Profikarriere?
48, 47, 48.
Und genau. Wann hast du dann eigentlich, weil das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, wann hast du dein Buch geschrieben oder, ja, doch, gehen wir erst zum Buch. Wann hast du dann dein Buch geschrieben und veröffentlicht? War das dann schon nach der Profikarriere oder war das nach
der danach. In dem Buch, da beschreibe ich ja ein wenig meine Philosophie zum Leben, eine Lebenseinstellung. Es ist jetzt nicht ein Laufbuch, weil Laufbücher gibt es ja da draußen wie Sand am Meer. Ne? Also ich bin auch nicht einer, der wo dir erzählen konnte, dass du in Kilometer nach 5 Wochen Training 10 Sekunden schneller laufen kannst. Das bin ich nicht. Ich habe das alles über Willen gemacht, über Kraft, über mentale Stärke, über gewisse Lebenseinstellungen, wo ich mir erarbeitet habe, über meine Krebserkrankung, wie sehe ich auf die Dinge. Und das habe ich in meinem Buch beschrieben, wo ich einfach sage, allein die Unterschrift, wenn ich sage, der Inhalt dieses Buches liest sich von der sekundenhaften Sekunde wesentlich befreiter. Also das heißt, für mich, du musst dich befreien von dem, was dich einzwingt. Weil wenn, jetzt ich muss das jetzt einmal loswerden, aber wenn ich jetzt anschaue, um was, dass sie sich in die Instagram und so nur noch dreht, bei gewissen Community, da geht's ja um Sekunden über Hundertstel. Nee, Laufen soll ja Befreiung sein. In der Sekunde, wo du loslaufst, wo du den Kopf freimachst, wo du sagst, ich lasse den Alter auch hinter dir. Weil, jetzt sind wir mal ehrlich, es gibt keinen 0,5% da draußen, wo von dem Laufen leben können. Ich war selber lang genug in dem Hamsterrad drin, ne? Und ich habe wenige Vollprofis kennenlernen dürfen, die wo von dem leben können. Und für die anderen 99,95% muss es einfach Spaß machen. Es muss so, das macht mir Spaß, da habe ich mein Ausgleich, da habe ich meine Familie, da habe ich meine Freunde und da habe ich was, was mich antreibt. Weil Laufen und Sport, auch Wandern, das muss dich antreiben, das muss dich wohin führen, wo du gerne hin möchtest. Und nicht, weil es muss oder weil der Bot oder Instagram nach einem neuen Bild schreit. Ne? Es ist ja Wahnsinn. Ja? Und tatsächlich, ich habe wirklich Influencer da kennenlernen dürfen. Die haben ihre Schuhe nur anzogen, wegen einem schönen Bild. Ja,
das unterscheidet uns dann. Also das bin ich. Die haben ihre Daseinsberechtigung und es gibt auch schon Influencer, die ich gerne habe. Und natürlich sind wir
ja, natürlich. Auch, absolut.
Sind auch auf Instagram präsent und haben uns ja letztendlich auch mehr oder weniger über Instagram habe ich gefunden oder wir dich gefunden und sind ja dann das erste Mal zum Yeti gekommen. Aber jetzt erklärt sich mir natürlich auch, warum für dich die Höhenmeter beim Yeti überhaupt nicht anstrengend sind.
Ja, aber für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich will ja Erlebnisse schaffen für den Normalen, wo sagt, Mensch, ey, cool, da habe ich jetzt einen Tag verbracht oder 2 Tage, wo es mir richtig Spaß gemacht hat. Da zähle ich davon und alles, das ist genau die Philosophie, warum ich hier angefangen habe, selber Events zu organisieren. In meinem Trainingsgeier, also ich kenne ja hier jeden Quadratzentimeter, ich habe tausende, hunderttausend Kilometer hier abgerissen. Ich habe 18 Jahre hier die Straßen asphaltiert. Ne? Bin nachts um 3 mit Bulldog-Reifen, wo ich hinter mir herzogen habe, durch die Ortschaften gelaufen, wo sie gesagt haben, die haben den Roller hochgemacht, der ist eine Hotter ist unterwegs. Es ist definitiv so. Wir haben damals, wie wir uns für Sibirien vorbereitet haben, sind wir mit dem Bulldog-Reifen hinten. Haben wir entlangzogen durch die Straßen und das war ein Gewerch, aber die Leute haben gewusst, jetzt kommen die Bekloppten.
Hast du dann jemanden im direkten Umfeld gehabt, der mit dir trainiert hat?
Ab und zu. Also Robert Wimmer zum Beispiel, der Robert Wimmer ist aus Nürnberg, der hat einmal einen Transeuropa-Lauf gewonnen, den längsten Lauf der Welt, also von Portugal rüber durch ganz Europa, 5000 Kilometer. Der Robert Wimmer, das war mal mein Trainingspartner, auch ein ganz toller Mensch, ganz toller Sportler. Ja, aber wie gesagt, du brauchst ja gewisse Individualist. Wer kann schon mit dir 8 Stunden ja, trainieren?
Genau. Und dann auch um die Uhrzeiten.
Ja.
Jetzt nochmal ganz kurz zu deinem Buch. Also grundsätzlich heißt ja Keep Calm and Go On.
Ja, genau.
Und der Auslöser, das Buch zu schreiben, war dann die Erkrankung und das Ende deiner Profikarriere oder was ganz anderes?
Ganz anderes. Also für mich war festgestanden, wenn ich das niederschreibe, was ich an Gedenken gange, du hast ja unheimlich viel Denkzeit während dem Laufen. So, oder? Also manchmal überdenkt man ja das alles. Und genau das habe ich mit dem Buch gedacht. Also, es gibt Ernährungstipps. Es ist ein Ratgeber zu sagen, okay, wie kann ich jetzt zum Beispiel mich in Form bringen, wenn ich das oder das mache. Aber es gibt auch Gedanken, wo ich sage, warum tue ich mir das an? Gibt es einen Grund? Das muss ich mir ja beantworten können. Ne? Ich habe immer in meinem ganzen Leben ein Blatt Papier vor mir gehabt. Ein ganz normales DIN A4 Blatt. Ganz normales DIN A4 Blatt. Da habe ich immer so ein T gemacht. Und da war dort gestanden, lassen oder tun. Und wenn ich da auf der Seite lassen, mehr Punkte steh hab gehabt, wie bei der Tun-Seite, dann habe ich es gelassen. Und wenn aber da mehr gestanden ist bei Tun, dann habe ich es gemacht. So was erkläre ich in dem Buch. Einfach zu sagen, antworte dir die Fragen, warum du es machst. Und dann kommst du drauf, ob du das machst. Und wenn du es dann machst, dann muss der Entschluss da sein, es zu tun. Und das war für mich immer das Credo. Lassen oder tun. Na, ich habe mit meiner Frau da geguckt, was spricht dagegen? Zum Beispiel der Wettkampf, es gibt ja Wettkämpfe, da gibst du 18.000 Euro aus. Ich wollte ja mal auf den Mount Everest, da hätte ich 56.000 Dollar zahlen. Nein, das war nicht möglich. Also war auf der Lassenseite 56.000 Dollar gestanden. Ja? Und wenn da mehr dort steht, dann lasse ich es einfach. Und so habe ich meine ganze Strategie, mein ganzes Denken immer so vorantrieben. Ne? Wenn ich was auf der Tun-Seite habe, mache ich es.
Und hast du es dann alleine geschrieben, das Buch?
Nee, ich habe einen Ghostwriter gehabt, da bin ich nicht so konform. Also einer, der wo mir das Buch in Form geschrieben hat, René Sellmann, der hat viele, viele Bücher rausgebracht, auch so Sachen und Bücher. Es ist jetzt kein Riesenschmöker, sondern wirklich ein Ratgeber. Ja, wie viele Seiten hat es denn? 100. Und das ist ein Ratgeber, wo ich meine Philosophie einfach reingeschrieben habe, wie ich übers Leben auch denke. Weil was treibt dich an? Ne? Was bringt dich ein bisschen weiter? Ne? Ich habe auch da mal meine Gedanken so freien Lauf gelassen. Also Prävention einfach, wo ich einfach sage, okay, Gedanken mal schweifen lassen. Ne? Es war in England, war es auf Platz 5. Da haben sie ins Englische übersetzt, da ist was super angekommen. Und irgendwann werde ich, wenn ich einmal einen nötigen Ghostwriter habe, werde ich einmal ein Lebensgeschichtebuch, weil das, was mir heute angerissen haben, ein Bruchteil ist, weil meine Jugend oder meine Kindheit, ich bin aus einem ganz ärmlichen Elternhaus raus. Also ich weiß, wie es ist, wenn man keinen Strom hat. Ich weiß, wenn die Heizung im Winter nicht geht und so weiter. Also das prägt ja einen irgendwo. Mein Vater war zum Beispiel bei der Fremdenlegion. Es war ein ganz harter Hund, der uns mit der harten Hand erzogen. Also es gibt ja immer eine Geschichte, wo du hinwanderst. Ne? Und irgendwann, ich habe mich auch hinterfragt, warum ich zum Laufen angefangen habe und weit laufen und viel laufen. Und jeder hat immer zu mir gesagt, Michi, du läufst von was weg. Und dann habe ich gesagt, nein, ich laufe auf was zu.
Ja, genau.
Und das war immer mein Antrieb. Ich habe nie das Gefühl gehabt, Mensch, ich will jetzt den flüchten, weil ich habe ja bewusst die Entscheidung getroffen. Ne? Ja, das war viel, wo ich da auch verarbeitet habe. Und da werde ich irgendwann einmal so ein Lebensbuch schreiben, wenn es irgendjemand interessiert.
Ganz bestimmt, weil so, so viele und vor allen Dingen so unterschiedliche Geschichten und eben auch mit deinem Background, das kannst ja auch tatsächlich nur du erzählen und sonst niemand. Insofern,
das also Wichtigste, das ist schon. Das Wichtige an meiner Geschichte ist, dass ich alles belegen kann. Es gibt viele Geschichtenerzähler. Ich habe draußen so viele Geschichtenerzähler schon getroffen. Nur ein kurzes Beispiel. Ich war mit einem auf einem Wettkampf. Der ist nach 3 Tagen umgefallen. Ich habe das Ziel erreicht. Der hat dann auch einen Bestseller geschrieben und hat felsenfest behauptet, er hat das Ziel erreicht. War aber in der Zeit, wo er das Ziel erreichen hätte sollen, im Krankenhaus blieb.
Das ist also, nicht dein Ernst.
Das ist mein voller Ernst.
Okay. Ja, da bin ich zu rosa unterwegs für sowas tatsächlich.
Es gibt Dinge, die lässt man lieber in Verschluss. Der steht da hinten in meinem Erinnerungstresor, der steht da hinten. Ist ein Erinnerungstresor, den habe ich da ganz fest eingeschlossen und alles schick. Nur, ich will damit sagen, man muss auch das belegen können, was man alles behauptet.
Ja, da hätte ich jetzt aber bei dir überhaupt keine Zweifel gehabt. Mentales Training haben wir vorhin einmal kurz angeschnitten. Hast du tatsächlich für dich Strategien entwickelt oder hast du dir da Hilfe geholt oder wie kann man sich das vorstellen oder ist das über die Jahre mit dem Laufen gekommen, weil ich merke bei mir zum Beispiel schon, dass ich Probleme während, ist jetzt egal ob Laufen oder Wandern, dieses lang unterwegs sein gibt ja unwahrscheinlich viel, wie du gerade schon gesagt hast, Zeit im Kopf.
Ja.
Ganz am Anfang habe ich ja schon mal in einer etwas älteren inzwischen Podcast-Folge auch schon mal gesagt, wer mal Resilienz erleben will, soll mal 50 Kilometer oder weiter gehen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo du dich mit was auseinandersetzen musst. Wer ist das bei dir gewesen?
Also ich arbeite ja mit Glaubenssätzen, sehr vielen Glaubenssätzen. Ich habe damit angefangen, wie ich Krebs gekriegt habe, habe ich mit Glaubenssätzen angefangen, weil das für mich wichtig war, du hast immer Fokussierung braucht. Und durch Glaubenssätzen gewinnst du eine Linie. Ne? Du hangelst dich an die Glaubenssätze, zum Beispiel ein Glaubenssatz war von mir immer, ich werde den Krebs besiegen, ich werde wieder laufen können, ich werde meine Ziele erreichen. Und solche 10 Glaubenssätze habe ich immer gehabt. Aber das Allerwichtigste für mich war Visualisierung. Also für mich war Visualisierung, wenn ich mir vorstellen kann, was ich erreichen will. Zum Beispiel ganz einfache Übung, du schließt die Augen und wenn ich jetzt zu dir sage, Mount Everest, dann siehst du den, dann hast du den visualisiert. Und wenn du dir das vorstellen kannst, dann kannst du ihn erreichen. Kannst du dir den nicht vorstellen, dann wirst du den auch nie sehen. Was du dir nicht vorstellen kannst, wirst du nie erreichen. Und so habe ich mir immer vorher Bilder angeschaut. Wie schaut das Ziel aus? Das Königreich Bhutan, wo ich hin war, ich habe mich mit dem Land beschäftigt. Ich habe gewusst, die Zieleinkunft ist im Tiger's Nest. Ich habe das vorher visualisiert, wie ich da reinlaufe. Ich habe das vorher gesehen. Und ich habe auch damals gesehen, wie ich wieder anfange zum Trainieren, wie ich im Krankenhaus gelegen war. Ich habe gesehen, wie ich heimlich trainiere und es. Ich habe Gänsehaut, wenn ich da dran denke, um das innere Gefühl wieder hochzuholen. Wie ist das, was zu visualisieren? Zum Beispiel, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich bin momentan nicht so gut in Form, weil jetzt muss ich mal welcher mein Knie Cortison nehmen und so weiter. Ich habe mir jetzt ganz fest vorgenommen, nächstes Jahr auf den höchsten Berg von Spanien zu steigen. Das ist ein Vulkan in Teneriffa, das ist der Teide, und auf den trainiere ich jetzt hin. Und da war ich jetzt vor ein paar Wochen, hab mir das angeschaut vor Ort und ich habe gewusst, nächstes Jahr am 18. Juli stehe ich da oben. So war, dass ich hier sitze und es ist einfach so. Da gibt's für mich keine Diskussion, auch mit meinem Körper nicht, auch mit meinem Geist nicht. Es wird so sein, wir werden auf Meeresebene 0 hochsteigen, auf den Teide, ich und ein Freund von mir, der wohnt jetzt da unten. Und ja, das habe ich mir visualisiert und Ich muss das sehen. Ich muss das spüren, ich muss das riechen, ich muss das schmecken. Und jeder Phase meiner Körper, genauso Australien. Natürlich bin ich nicht zum Uluru rübergeflogen und habe mir den vorher angeschaut. Ne? Also der heilige Berg der Aborigines, sondern das habe ich mir über Bilder, Internet, habe ich mir Bilder rausgelassen, hängt da an meinem Spiegel, nächstes Ziel. Und dann schließe ich die Augen und weiß mein Ziel. Und das ist die Kraft der Visualisierung. Und ich glaube, das ist die Menschheitsgeschichte, und das habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, die größte Kraft, was im Menschen steckt, ist die Vision. Weil ohne Vision würden jetzt mir immer nur mit Steinen schmeißen. Wäre vielleicht manchmal in der Entwicklung besser für uns gewesen, aber ohne Visualisierung, ohne solche Vordenker hätte es alles nicht gegeben. Ne? Und da bin ich felsenfest überzeugt und das ist mein Antrieb.
Das hat ja auch funktioniert offensichtlich, nicht bloß einmal.
Ja.
Muss man ja auch sagen. Du bist, ich nehme das jetzt einfach an, aber ich glaube schon, immer noch ja mit deiner Frau zusammen.
Ja. Ganz, ganz stolze 25 Jahre hast du es geschafft.
Und was man ja also raushört, das hat ja, du hast ja da viel Rückhalt bekommen in der ganzen Zeit und dann ist es ja jetzt so. Würdest du sagen, du hast inzwischen, oder war es auch damals vielleicht schon so, dass es eine Balance gegeben hat zwischen Familie und der Sportkarriere, oder ist es jetzt erst danach gekommen, dass das mehr im Einklang ist?
Ja, also meine Frau, muss man eins wissen, die kommt aus einer Gastwirtschaft. Ne? Und in der Gastwirtschaft wird halt ein bisschen Alkohol getrunken und dann gibt es halt Männer, die hocken halt den ganzen Tag in der Kneipe rum. Ne? Und meine Frau hat gesagt, sie möchte nie einen aus der Kneipe. Ne? Und ich war früher ja auch in der Kneipe drin. Ich bin ja mal Frau von früher. Und sie hat damals gesagt, nee, so ein wie dich, nee, du bist zwar nicht der Kerl, aber nein. Und wie ich damals in Einsatz gegangen bin, haben wir uns aus den Augen verloren und ich bin dann zurückgekommen als Sportler. Und dann haben wir uns ineinander verliebt und dann hat's damals gesagt, also sie hätte mich nicht genommen, wenn ich nicht angefangen hätte mit Sport. Und die hat dann immer das unterstützt, hat gesagt, ich habe jemanden, der ist verrückt, aber positiv verrückt. Und Sport war für sie sowieso anders. Und dann haben wir gesagt, okay, das wird so sein. Und ich muss eins dazu sagen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich bin meiner Frau so dankbar, weil ich habe ja damals schon wie bekloppt trainiert und ich habe damals mich zum Altenpfleger ausgebildet nach meiner Bundeswehrzeit und die hat mir alles, damals hat es nur Kassette gegeben, zu tun, Kassetten, und die hat mir alles draufgesprochen, die ganzen Prüfungen, alles hat es mir draufgesprochen. Meine Frau ist als Bürokauffrau sehr, sehr engagiert und habe mir alles aufs Band gesprungen. Und ich bin stundenlang gelaufen und habe meiner Frau zugehört, wie die es mir alles vorgelesen hat. Und so habe ich mich 2 Jahre auf die Altenpflegeprüfung vorbereitet.
Ach, ist das süß!
Ja, 2 Jahre. Ich habe trainieren können, habe meine Altenpflegeprüfung gemacht, habe meine Tochter, meine Kleine, die Becky, die Rebecca, war immer im Babyjogger mit dabei. Meine Frau hatte dann das Kind von daheim weg und ich war stundenlang mit dem Kind unterwegs. Und hab's dann auch verpflegt, also mit Flasche, wie man sich's vorstellt, Babyjogger. Wir waren stundenlang, bis sie irgendwann nicht mehr reingepasst haben und dann irgendwann haben sie gesagt, Papa, ich will nicht mehr mit. Und so sind meine Kinder aufgewachsen. Die haben mich gar nicht anders kennt, die haben mich Papa nicht kennt. Ich habe nie geraucht, ich habe nie Alkohol getrunken, ich war immer Sportler. Die haben mich gar nicht anders gekannt.
Mega Vorbild auf jeden Fall.
Ja, also meine 2 Kinder machen alle 2 nicht diesen Sport. Ist ja nicht schlimm. Ich glaube, die sind in ihrem Leben hoch umeinander geschoben worden.
Ach, und außerdem hast es ja du später gefunden und ich auch. Das ist ja also nicht ausgeschlossen, dass sie auch noch irgendeine Leidenschaft für Bewegungsart entwickeln.
Absolut. Nee, wir haben jetzt eine andere Leidenschaft. Wir spielen alle Theater in so einem Theaterverein und da wachsen wir dann schon zusammen. Meine Frau macht da Regie mit und es ist toll. Aber die Sportkarriere, die unterstützt mich ja bei meinen Veranstaltungen.
Da wollte ich jetzt drauf raus, genau. Also da wollte ich jetzt drauf raus, habe ich sie alle schon gesehen. Und wann hast du dich dann entschieden, die Firma zu gründen, über die wir uns jetzt kennengelernt haben? Also ich fasse nochmal kurz zusammen, das ist Seenland Events. Und da gibt es wirklich, ich denke, im Moment monatlich Veranstaltungen für Läufer, ja. Wanderer, Menschen mit und ohne Hund.
Genau.
So haben wir uns getroffen und wir waren jetzt schon heuer ein paar Mal da. Also wir haben den Yeti-Trail bei dir gemacht, wir haben 2-mal Vollmondmarsch mitgemacht, wir haben jetzt den Wandermarathon im Oktober spontan noch nachgebucht und sind gekommen. Wann hast du angefangen oder wann ist klar geworden, du willst das machen und inwieweit ist deine Familie damit involviert?
Ja, angefangen hat es bei mir 2016, wo ich drüber nachdachte, Mensch, wir haben hier so eine tolle Region und wer zeigt die Region aus der sportlichen Sicht? Eigentlich niemand. Du kannst am See, kannst Boot fahren, Tretboot fahren, alles schwimmen, aber keiner zeigt das Hinterland. Wir haben hier in Limes, wir haben die Überleiter, wir haben 4 fantastische Seen, da wo der Hechlinger See wieder dazugehört und so weiter. Und ich war immer ein bisschen traurig, warum kann er das Hinterland zeigt. Ne? Weil am See dummelt sich alles, aber im Hinterland ist so schön. Und da habe ich gesagt, Mensch, dann mache ich die Veranstaltung und mache die Veranstaltung. Und dann haben die gesagt, Mensch, Michi, mach da auch doch die Veranstaltung. Und so ist es gewachsen. Und meine Familie war immer mit dabei. Meine Töchter machen die Anmeldung, meine Frau macht das Catering, ich mache die Organisation, mein Schwiegersohn mittlerweile, der macht das ganze Logistik. Es ist ein Familienbetrieb, aber das wollen wir auch so halten und ich hoffe, dass das, ich bin mir sicher, das bleibt so, weil ich will keine Massenveranstaltungen, sondern ich will sowas wie dich kennenlernen, mit dir sprechen können und ich muss dich bei Namen nennen können und ich muss sagen können, Mensch, die kommt immer wieder zu mir. Das ist keine Nummer, wo so durchgeschleust wird, sondern einfach Freundschaften, wo ich sage, Mensch, ich erinnere mich gern dran oder du sagst, Mensch, bei Michi ist schön und das ist. Und es war mir immer Anliegen und drum meine ganzen, an die ganzen Verpflegungsstände, da steckt kein Verein, da stehen Freunde von mir. Wir haben da eine Clique und, so, und dann schreibe ich, nee, wer hat Bock da zum X-Messen, dann schreibe ich 3 Freunde, ach, ich habe Zeit, ich komme. Und das sind alle Freunde von mir. Und das möchte ich auch, dass die Teilnehmer das spüren. Und drum, es hat schon viele gegeben, die haben mich dann angeschrieben und waren sauer, warum nach 200 Stadtplätzen kein Stadtplatz mehr frei ist. Jetzt letzte Mal wurde Halloween, na Quatsch, was war ausgebucht? Ne, der Vollmondmarsch war ausgebucht. Und dann haben sie mich angeschrieben und gesagt, nein, nicht einmal 310, sondern 300, Ende Gelände. Ne? Und das ist meine Philosophie, weil ich nur das mache, was ich wirklich mit Spaß mache. Na, weil ich bin, das muss man wissen, ich mache ja das nicht hauptberuflich jetzt, wie zum Beispiel Challenge Rot oder sonst was, sondern ich bin Vollzeit-Altenpfleger in einer Demenzstation. Na, es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, 24-7 Veranstaltungen, sondern ich mache ja hier meinen Hauptjob als Demenzpfleger. Ne? Und da bin ich ja damals mit ganzem Stolz zurück. Naja, was heißt ganzem Stolz? Corona war eigentlich schuld, weil ich habe ja das mit den Veranstaltungen angefangen und dann ist ja Corona dazwischen gekommen und dann haben wir ja keine Veranstaltungen machen dürfen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe in meinen alten Beruf zurück, wo ich meinen alten Beruf jetzt sehr liebe. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Aber meine Leidenschaft liegt im Organisieren von Veranstaltungen. Ich will immer nur den Kontakt mit Sportlern. Und auch wenn ich selber jetzt nicht mehr aktiv bin, und das sieht man an meinem Gewicht, aber die Leidenschaft brennt nur, aber ich möchte es halt jetzt an einer anderen Sache ausgeben. An Leuten, die wohl wirklich was zeigen möchte und was, wo ich sage, okay, die brennen. Und das war, ist mein Antrieb für die Veranstaltungen, was ich mache. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich jetzt im Jahr, ich habe jetzt neun Veranstaltungswochenenden. Das ist für mich irre. Aber die haben immer gesagt, Michi, komm, mach dies. Oder jetzt haben sie mich angefragt, ich soll jetzt einen 136 Kilometer Lauf organisieren.
Ach ja, wann?
Dann sage ich, was soll ich noch alles machen? Dann sagen sie, ja, wenn, dann kannst du das tun. Und dann sage ich, ja, das ist schön, aber es muss halt alles organisiert werden. Und ich bin am Überlegen, 27 wird es dann 136 Kilometer über 3 Tage geben. Mit Übernachtungen, alles drum und dran. Der ist jetzt fast schon fertig und wir gehen ja fast schon in die Werbung. Und dann wird der alle 2 Jahre nur durchgeführt. Also es wird nicht jährlicher, sondern alle 2 Jahre. Und das wird dann jetzt gemacht. Und dann ist für mich so, dass ich sage, irgendwann mache ich dann weniger Altenpflege, mache dann ein bisschen mehr Veranstaltungen und so komme ich dann wieder in diesen Rhythmus. Ne? Also so ist der Plan. Ob der sich so verwirklicht, visualisiert, habe ich.
Ne? Dann wird es so kommen.
Aber genau.
Und dann habe ich jetzt den Auftrag, bis 2027 zu visualisieren, dass ich Würfelkilometer schaffe.
136. Okay. Na, Quatsch, jetzt habe ich die Belohnung, 146 sind es.
Ich schreibe mir das auf, 140 Kilometer in 3 Tagen.
Genau.
Ich muss das noch schonend der Doris beibringen.
Ja, das sind 50, 60 und also die 60 ist die Königsetappe, das wird dann der Samstag sein und am Sonntag dann die letzten Kilometer.
Okay.
Also die Planungen sind sehr, sehr weit fortgeschritten. Aber es wird nur für 50 bis 60 Leute möglich sein.
Wir sind dann einfach schnell. Wir haben ja, tatsächlich bei uns im Ort auch einen Verein, der das ehrenamtlich machen. Die machen 2 Veranstaltungen im Jahr. Das war ja jetzt mein 100er, ist ja hier aus dem Ort. Das wird tatsächlich von einem Verein gemacht, mit Spendengeldern dann, also die Teilnehmer spenden. Und das ist wirklich auch begrenzt, genauso wie du sagst, die sind jetzt ausgebucht für nächstes Jahr April, gibt es 500 Startplätze, die erhöhen auch nicht. Und da waren wir auch schnell mit dem Anmelden. Aber wie gesagt, das ist ein Verein, der da dahinter steht und das ist bei uns einfach auch so. Und egal, wo wir übrigens unterwegs sind, also wir waren jetzt am Samstag wieder in Nürnberg bei einer Großveranstaltung, aber das ist einfach nicht zu vergleichen. Wir haben es am Samstag auch wieder gesagt, wir sind ja mehr bei dir oder bei uns unterwegs und sehr selten auf Großveranstaltungen. Und wenn man das dann gewohnt ist, das familiäre kleine Stadterfeld, ist so eine Massenveranstaltung schon mal wieder ganz schöne Umstellung, weil du gar nicht mehr in deinem eigenen Rhythmus unterwegs bist und auch gar nicht mehr so mit den anderen irgendwie ins Gespräch kommst, weil das schon mehr so Schleuse und ja, andere Dimensionen einfach sind. Ist gut und hat auch seine Vorteile. Soll ja auch
zum Beispiel, ich bin ja wahnsinnig gern am Berlin-Marathon gewesen mit 40.000 anderen Bekloppten. Macht ja mal Spaß. Ja, aber wenn man die Natur und wenn man das, die Philosophie hat, für sich mitzunehmen, ja, dann kann man beides machen. Ich sage immer, ich toleriere alles. Jeder muss seinen Spaß draus ziehen. Wenn einer sagt, ich laufe Marathon in Berlin schneller, weil da 250.000 mich anfeuern, finde ich super. Soll ich das machen?
Klar, war in Hamburg natürlich auch überragend. Ja. Aber es hat halt eben, wie du sagst, jedes so seinen Charme und ich bin ja auch Fan von beiden. Also ich bin ja auch Fan von Laufen und Wandern. Ich mag ja beides inzwischen sehr gerne. Aber ich wollte eben drauf raus, wir haben uns dann mit welchen unterhalten und haben dann auch wieder gesagt, wir waren am Brombachsee und dass uns der Yeti so zugesetzt hat mit den Höhenmeter, dass wir uns aber trotzdem wieder angemeldet haben für Januar. Ja. Und dann haben die auch gesagt, am Brombachsee, wo gibt es denn da Höhenmeter? Und dann haben wir gesagt, im Hinterland.
Wir sind dieses Jahr ja woanders und da werdet ihr dann auch sehen, dass das auch seinen Reiz hat, weil das Schöne ist bei mir halt, ich verändere meine Strecken halt. Ja? Also der, wo zu mir kommt, der läuft nicht immer dieselbe Strecke, sondern der kriegt halt dann auch andere Strecken geboten. Und weil ich, wie gerade schon erwähnt, jeden Zentimeter kenne und die Routen eigentlich für mich klar sind. Und da ist es halt, ich bin da ein bisschen flexibler. Natürlich so Massenveranstaltungen, du musst wissen, wo es mit den Leuten durch kannst oder auch nicht. Kann ich alles verstehen. Aber zum Beispiel, ich bin in Berlin-Marathon 7 Mal gelaufen, ich würde nicht mehr laufen, weil der Reiz ist weg. Ne, weil es immer dieselbe Strecke ist, du kommst an dieselben Sehenswürdigkeiten vorbei. Ist so. Aber jeder nach seiner Fasson, Hauptsache er hat seine Ziele und Hauptsache er hat sein Ziel visualisiert und wenn er das dann erreicht, finde ich mega. Ich schaue mal jeden Beitrag vom Megamarsch und so weiter an und was da alles so gibt, weil es ist ja interessant zu sehen, wie es die machen und ja. Also absolut.
Und es ist ja, es muss ja deswegen auch keine Konkurrenz sein und
nein,
es hat ja eben jede Veranstaltung seinen eigenen Charme.
Jetzt muss ich mal Arroganz. Für mich gibt es keine Konkurrenz, weil die einzige Konkurrenz, wo ich habe, bin ich selbst. Das ist einfach so, weil wenn einer zu mir kommt, wie gesagt, ich muss ja nicht jetzt zum Beispiel, ich muss keine 200 Leute, jetzt, dass ich morgen überlebe oder übermorgen einen Kühlschrank was zum Essen drin habe. Das ist ja nicht so. Ich habe ja mein Job und das ist ja wichtig. Und wenn man dann die Anmeldegebühren jetzt bei mir anschaut und so weiter, jetzt einmal da in die Tiefe zu gehen, ist es halt ein Riesenunterschied. Ne? Natürlich ist es dann nicht so hyper organisiert, aber dafür zahlt man dann halt auch keine 80, 90 Euro. Das muss man halt auch sagen.
Und es ist einfach wirklich familiär. Und wenn du sagst, man hat auch das Gefühl, dass dich wirklich jeder kennt persönlich inzwischen oder die allermeisten dich kennen und man sieht ja dann trotzdem auch viele Gesichter, wenn man regelmäßig da ist und das ist schon so.
Genau, das passt wie es ist und jeder sollte auch sich sein Sahne-Stückchen raussuchen, was er gern macht, das ist doch schön.
Ja, sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, wir haben es ja soweit geschafft. Die letzte Frage an dich, hast du noch als eine Abschlussbotschaft oder einen Satz, wenn du so alles nochmal zusammenfasst und zurückblicken möchtest, was hat dich am meisten geprägt oder was ist das, wo du jemanden mitgeben willst, wenn der vielleicht gerade vor einer Herausforderung steht oder seine Liebe zum Sport noch nicht gefunden hat?
Also was mich immer geprägt hat, ist meine Familie. Also wenn die Familie nicht hinter dem steht, was du tust, ne? Die, wo jetzt sagen, Mensch, ich möchte jetzt nicht, dass du am Wochenende schon wieder da umeinander feuerst oder dahin, die, wo da nicht hinterstehen, dann wird es auch nicht viel bringen, weil du fährst mit einem schlechten Gefühl fort und kommst mit einem schlechten Gefühl heim. Ne? Und das hat mich immer geprägt, eine Familie zu haben, mit denen, wo ich sprechen kann, ob die damit konform ging. Und meine Botschaft ist halt wirklich auch den, wie ich schon erklärt habe, mit den DIN A4-Zettel lassen oder tun. Ne? Und das war immer da meine Philosophie. Und das ist auch die Botschaft, wo ich mitgehen möchte, einfach Entscheidungen zu treffen, nicht nur aus dem Bauchgefühl raus, weil es jetzt dir so taucht, sondern damit alle leben können davon. Ne? Weil meine Frau hätte mich schon tausendmal verlassen können, weil ich war manchen Jahr war ich 3, 4, 5 Monate nicht zu Hause. Ne? Also wo ich unterwegs war und das geht halt dann nur, wenn es auch mal Kompromisse eingehen kannst. Das ist auch ganz wichtig. Man muss nicht alles mitnehmen, was man sich einbildet. Aber man soll ja schon viel mitnehmen. Weil, ich habe es gerade schon mal irgendwo erklärt, wenn irgendwann der Deckel zugeht, du kannst nichts mitnehmen, außer schöne Bilder. Und die Bilder im Kopf, und da sieht er, eins meiner Lieblingslieder ist vom Sido, die Bilder im Kopf. Und das ist das Einzige, was du mitnehmen kannst. Wenn der Deckel zugeht, ich erlebe es auf meiner Arbeit, wir unterhalten uns da oft, wenn jetzt die Leute so sind, die fragen nicht mehr nach dem Geld, die fragen auch nicht mehr, die fragen, sind meine Kinder da, was habe ich noch Schönes erlebt? Und das ist das, was ich auch haben möchte, schöne Dinge nur zu erleben. Ne? Und darum, die Botschaft möchte ich auch nochmal so, darum organisiere ich jetzt nicht nur so Veranstaltungen, sondern auch Friedenswanderungen am 21. Dezember, weil ich auch sage, was gibt mir mehr Frieden, mir ein schönes Erlebnis, eine schöne Gemeinschaft mit Freunden. Und das ist doch viel mehr wert, als wenn wir uns gegenseitig auf die Mütze hauen.
Wenn wir diese Botschaft weiterverbreiten und jemanden finden, der heute zugehört hat und für sich was mitgenommen hat, dann haben wir unser beider Ziel erreicht. Wenn da aus der Folge jemand rausgeht und sagt, Mensch, war das jetzt schön, den Michel hätte ich noch stundenlang zuhören können, so ein beeindruckender Mensch. Nein, das habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Der Michel hat sich bereit erklärt, 3 Bücher von vorhin angesprochenen Buch für alle unter allen Hörern zu verlosen. Die genauen Bedingungen schreibe ich euch im Blog beziehungsweise dann im Podcast zum Nachlesen. Denn da würde ich mich über einen netten Kommentar oder eine Sternebewertung vom Podcast natürlich freuen. Wie ihr dann genau teilnehmen könnt, könnt ihr nachlesen und dann verlosen wir. Denn der Podcast wird ja im November 2 Jahre alt und passend dazu gibt es eben dann Geschenke. Diesmal nicht von mir, sondern von Michel.
Jawohl, super. Machen wir gern. Und wenn wer will, kriegt sogar noch eine Widmung rein. Kriegt ihr nur einen schönen Spruch von mir gedrückt.
Das klingt doch hervorragend. Dann nochmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du die ganzen Erfahrungen, deine Geschichte und auch die nicht so schönen Episoden daraus so offen erzählt hast. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und dann darf ich die Worte sprechen. Schön, dass du da warst. Lasst uns gemeinsam die Schuhe schnüren, weiterlaufen und optimistisch bleiben. Und bis zum nächsten Mal und macht's es gut. Tschüssi. So, das war's also. Der zweite Teil mit dem Gespräch mit Michael Snihotta. Ich hoffe, du konntest auch in diesem Teil wieder etwas für dich mitnehmen und sag nochmal Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Und jetzt kommen wir auch direkt zum Gewinnspiel. Ich verlose, wie bereits angekündigt, also 3 seiner Bücher. 2 Exemplare davon gehen an alle, die auf Instagram mitmachen. Und 1 Exemplar verlose ich unter all meinen Newsletter-Abonnenten. Und zwar unter all denen, die jetzt schon dabei sind oder sich bis einschließlich 6.12.25 für meinen Newsletter noch anmelden. Wie du genau teilnehmen kannst, also auf Instagram, like den Beitrag zur Podcast-Folge oder das Reel zur Podcast-Folge und schreib mir einen netten Kommentar drunter. Zum Beispiel, was dich an Michaels Lebensweg am meisten beeindruckt hat, was dir in der Folge am besten gefallen hat oder aber was dir sonst so einfällt. Natürlich wäre es schön, wenn du Michael und mir bereits folgst, das ist aber keine Verpflichtung. Für alle Newsletter-Abonnenten, die müssen nichts weiter tun, denn sie sind schon Newsletter-Abonnenten und die landen automatisch im Lostopf. Die Verlosung der Bücher läuft genau 7 Tage und endet damit am 6.12. um 23.59 Uhr. Jetzt noch zu den Formalitäten. Die Teilnahme ist ab 18 möglich. Ich übernehme die Versandkosten nach Deutschland, Österreich oder auch in die Schweiz, ausschließlich in diese 3 Länder. Die Gewinnerin oder der Gewinner bekommt von mir eine Nachricht, entweder auf Instagram direkt per Mail oder über den Newsletter. Und ganz wichtig zum Schluss, das Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit einer Plattform wie Facebook, Instagram oder Co. und wird von diesen organisiert oder gar unterstützt. Und jetzt freue ich mich also von dir zu lesen, egal ob als Kommentar oder Newsletter-Antwort. Und wenn du jemanden kennst, der Inspiration oder Mut brauchen kann, oder dem das Buch gut tun würde, dann freue ich mich, wenn du die Folge weiterempfiehlst oder dem Podcast eine Sternebewertung hinterlässt auf der Plattform, wo du ihn hörst, oder auch einen netten Kommentar auf Spotify. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam die Schuhe schnüren, weiterhin laufend optimistisch bleiben und ganz viel Glück beim Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.